Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 15 bis 25 der Sure 79, Nauseat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadith Musa? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
الله أكبر، صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله أكبر، نعم يا مولانا.
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ist die Kunde von Moses zu dir gedrungen, da der Herr ihn im heiligen Tale Tuva rief: Geh hin zu Pharao, denn er widersetzt sich und sprich: Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn führen, auf das du dich fürchtest. So zeigte er ihm das große Zeichen. Er, Pharao, aber leugnete und widersetzte sich Gott weiterhin und wandte sich ab, um zu streiten. Er versammelte sein Volk und sprach: Ich bin euer höchster Herr. Da erfasste ihn die Strafe Gottes in dieser und in jener Welt.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite hostoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 22. Juli 2022, gleich dem 31. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Außenpolitik Irans basiert auf dynamischer Diplomatie und intelligenter Interaktion. Gharib Obodi kritisiert widersprüchliches Verhalten einiger europäischer Länder. Iran verurteilt Angriff auf Zaho im Irak. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Außenpolitik Irans basiert auf dynamischer Diplomatie und intelligenter Interaktion. Der iranische Außenminister sagte, die Außenpolitik der 13. iranischen Regierung basiert auf einer ausgewogenen Außenpolitik, dynamischer Diplomatie und intelligenter Interaktion. Die Entwicklung der Beziehungen zu Nachbarn und befreundeten Ländern in der Region wurde zur Priorität der Außenpolitik der Regierung von Ebrahim Raisi, dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, erklärt. Aufgrund seiner geografischen Lage hat Iran 15 Länder in seiner Nachbarschaft und die Aktivierung aller wirtschaftlichen, kommerziellen, industriellen, kulturellen und touristischen Kapazitäten in den Beziehungen zu seinen Nachbarn und den Ländern in der Region wird zur Entwicklung bilateraler sowie multilateraler nachbarschaftlicher Beziehungen führen und deren Verwirklichung ist wichtig für den Frieden und die regionale Sicherheit. In diesem Zusammenhang erklärte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian am Donnerstagabend bei einem Gespräch mit dem ersten iranischen Fernsehen, dass die Hauptpriorität der Außenpolitik der iranischen Regierung die größtmögliche Zusammenarbeit und Interaktion mit seinen Nachbarn sei. Er fügte hinzu, Asien hat als aufstrebendes Phänomen des laufenden Jahrhunderts sehr viele Kapazitäten und ein Teil davon umfasst die Nachbarn. Amir Abdullahian sagte über den Umfang des Handelsaustausches Irans, in einigen Bereichen hatten wir einen Anstieg des Handelsaustauschs von mindestens 36 und im Höchstfall von 570%. Daher konnten wir im Bereich Devisen in der Regierung eine Plattform für das Ministerium, Wirtschaftsinstitutionen einschließlich des Privatsektors bereitstellen. In Bezug auf den Krieg und die Krise in der Ukraine und deren Auswirkungen auf die internationale Situation ergänzte der iranische Außenminister, die beiden Themen Energiesicherheit und Ernährungssicherheit würden eine der größten Sorgen der Weltgemeinschaft darstellen. Er fügte hinzu, in Bezug auf Energie sind wir einer der Besitzer großer Öl- und Gasressourcen in der Region und in der Welt. Und in Bezug auf die Ernährungssicherheit stellt die Transitroute Irans eine sehr gute Kapazität bereit. Qali Bobodi kritisiert widersprüchliches Verhalten einiger europäischer Länder. Der Vizepräsident für internationale Angelegenheiten und Sekretär des Menschenrechtsstabs der iranischen Justiz kritisierte das widersprüchliche und ambivalente Verhalten einiger europäischer Länder. Qasem Qali Bobodi wandte sich an die europäischen Länder und fügte hinzu, sie können unschuldige iranische Bürger nicht einfach festnehmen und strafrechtlich verfolgen, gleichzeitig ein guter Zufluchtsort für terroristische Gruppen sein, iranisches Vermögen einbehalten und dessen Überweisung von der Freilassung von Kriminellen und Sträflingen in Iran abhängig machen und Iran der Geiselnahme beschuldigen. Unter Bezugnahme auf das rechtswidrige Vorgehen der schwedischen Regierung beim Prozess gegen Hamid Nouri und dessen Verurteilung zu lebenslanger Haft, sagte der Vizedirektor für internationale Angelegenheiten der iranischen Justiz, wie kann die schwedische Regierung behaupten, dass sie im Rahmen der Beziehungen und unter gegenseitigem Respekt handelt, während Schweden zu einer Basis für die Unterbringung, Unterstützung und Lenkung verschiedener terroristischer und separatistischer Gruppen gegen Iran geworden ist. Der Sekretär des Menschenrechtsstabes der iranischen Justiz erklärte weiter, einige europäische Länder sind Sponsoren für flüchtige Kriminelle geworden, die das Eigentum des iranischen Volkes und seiner Regierung gestohlen haben, und sie weigern sich, es an Iran zurückzugeben. Qali Bobodi fügte hinzu, sind die europäischen Länder bereit, die wahren Statistiken der in ihren Ländern inhaftierten Iraner und die Statistiken ihrer in Iran inhaftierten Bürger zu veröffentlichen, damit anhand der Statistiken festgestellt werden kann, wer der wahre Geiselnehmer ist? 2019 wurde der iranische Staatsbürger Hamid Nouri bei seiner Ankunft in Schweden, wo er Familienstreitigkeiten seiner Adoptivtochter beilegen wollte, von den Sicherheitskräften dieses Landes festgenommen. Nach etwa 32 Monaten in einem schwedischen Gefängnis wurde Nouri von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, an den mutmaßlichen Vorfällen vor 34 Jahren in Iran beteiligt gewesen zu sein. Die Kläger bei diesem Prozess sind hauptsächlich Mitglieder der terroristischen Munafirin, die für den Tod von tausenden Iranern verantwortlich sind. Iran verurteilt Angriff auf Sacho im Irak. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums verurteilte den Angriff auf Sacho im Nordirak und hob die starke Unterstützung der Islamischen Republik Iran für Stabilität und Sicherheit im Irak hervor. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani verurteilte die Unterbeschussnahme der nordirakischen Stadt Sacho, die zum Tod und zur Verletzung von Zivilisten führte. Er brachte seine Anteilnahme und sein Mitgefühl gegenüber den Familien der Opfer, der irakischen Regierung und dem irakischen Volk zum Ausdruck, betonte die starke Unterstützung der Islamischen Republik Iran für Stabilität und Sicherheit im Irak und fügte hinzu, die Islamische Republik Iran betrachte die Sicherheit des Irak wie ihre eigene Sicherheit und wird in dieser Hinsicht keinerlei Hilfen scheuen. Irakische Nachrichtenquellen berichteten am Mittwochabend, dass die türkische Armee den Norden des Irak angegriffen und die Stadt Sacho, ein Ferienort in der halbautonomen Region Kurdistan, getroffen habe. Dabei wurden 9 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, getötet und weitere 31 Menschen wurden verletzt. Die Welle der Proteste und die Verurteilung der Türkei nehmen zu und bisher haben viele Politiker, Persönlichkeiten sowie Aktivisten das Vorgehen der Türkei unter anderem in den sozialen Medien verurteilt. Hunderte Iraker haben am Donnerstagnachmittag vor der türkischen Botschaft in Bagdad mit einer Demonstration ihrer Wut Ausdruck verliehen. Die Demonstranten in Bagdad forderten die Ausweisung des türkischen Botschafters aus dem Irak und die Beendigung der wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu Ankara. Hunderte Menschen aus Basra haben vor dem türkischen Konsulat in dieser Stadt demonstriert. Unterdessen bestritt das türkische Außenministerium jede Beteiligung des türkischen Militärs an dem Artillerieangriff auf die Provinz Duhok und beschuldigte die PKK dafür. Die PKK wiederum gab in einer Erklärung bekannt, dass sie keine Kräfte in dem angegriffenen Gebiet habe und dass dieses Gebiet unter der Besatzung des türkischen Militärs stehe. Israelischer Luftangriff tötet 3 syrische Soldaten in der Nähe von Damaskus. Bei einem israelischen Angriff auf die Außenbezirke der syrischen Hauptstadt Damaskus wurden am frühen Freitag mindestens 3 syrische Soldaten getötet und 7 weitere verletzt. Der israelische Feind führte aus der Richtung des besetzten syrischen Golan einen Luftangriff aus. Die Aggression tötete 3 Soldaten und verwundete 7 weitere, sagte das syrische Verteidigungsministerium in einer Erklärung. Das Ministerium sagte ferner, Syriens Luftverteidigung habe es geschafft, einige der ankommenden Projektile abzufangen. Unterdessen sagte die sogenannte syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London, dass 3 weitere Menschen getötet und insgesamt 10 weitere verletzt worden seien. Es behauptete, dass der Angriff auf eine Einrichtung des Geheimdienstes der Luftwaffe und das Büro eines hochrangigen Offiziers sowie auf ein Auto in der Nähe des Militärflughafens Mezar abzielte. Syrien und das israelische Regime befinden sich aufgrund der Besetzung der Golanhöhen des arabischen Landes von 1967 bis heute im Krieg. Letzterer unterhält eine bedeutende militärische Präsenz in dem Gebiet, das es als eine seiner Startrampen für Angriffe auf syrischem Boden nutzt. Die Angriffe des Regimes auf Syrien begannen nach 2011 erheblich an Umfang und Häufigkeit zuzunehmen, als Syrien sich im Griff von zügelloser, vom Ausland unterstützter Militanz und Terrorismus befand. Das israelische Regime ist zusammen mit den Vereinigten Staaten und ihren anderen westlichen und regionalen Partnern ein entschiedener Unterstützer der Terrorgruppen, die gegen die Regierung von Damaskus operieren. Russland wirft Ukraine vor, Atomkraftwerk angegriffen zu haben. Russland wirft der Ukraine vor, ein Atomkraftwerk in der Südukraine angegriffen zu haben. Seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges am 24. Februar 2022 fanden mehrere Verhandlungsrunden zwischen russischen und ukrainischen Delegationen auf verschiedenen Ebenen statt, die zu keinem umfassenden Waffenstillstand geführt haben, und der Krieg geht weiter. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP beschuldigte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, die Ukraine in dieser Woche in einer Pressekonferenz der Drohnenangriffe auf das von russischen Streitkräften kontrollierte und im Süden der Ukraine gelegene Atomkraftwerk Saporischschja. Sacharowa sagte, diese Angriffe sind eine Bestätigung dafür, dass die Behörden der Ukraine beabsichtigen, eine nukleare Katastrophe nicht nur auf ihrem Boden, sondern auch in ganz Europa zu verursachen. Zu den Schäden, welche die nukleare Sicherheit dieses Kernkraftwerks gefährden würden, sagte Sacharowa nichts, fügte aber hinzu, am Montag griffen ukrainische Streitkräfte mit einer Drohne einen alten Kernbrennstofftank und einen Reaktorkühltank etwa 10 Meter von den Sicherheitsstrukturen des Kraftwerks entfernt an. Derartige Angriffe wiederholten sich am Mittwoch erneut. Russische Medien veröffentlichten Bilder von dichtem Rauch über der Stadt Enerhoda, wo sich das größte Kernkraftwerk Europas befindet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 35 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24 Grad, Mashhad 31 Grad, Isfahan 32 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Über die gegenwärtige Situation der Muslime in Deutschland und den Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, sprachen wir mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Özoguz, seit Jahren und vor allem in der letzten Zeit hört man relativ viel leider schlechte Berichten über die Situation der Muslime im Westen, in Europa, vor allem in Deutschland. Da Sie sich mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise Sie auch direkt davon betroffen sind, möchte ich Sie darum bitten, uns zu sagen, was Sie uns aktuell darüber berichten können.
Nun, vielen Dank, dass Sie auf diese Frage immer wieder eingehen, weil sie ist doch die entscheidende Frage für die Muslime in Deutschland, wie sie hier behandelt werden und wie der Zustand ist. Man muss das jetzt vielleicht auf zwei Ebenen aufteilen. Die eine ist die individuelle Ebene und die andere ist mehr die kommunale, ja, vielleicht sogar noch eine dritte Ebene, die globale Ebene. Aber wenn wir auf die individuelle Ebene eingehen, so werden Sie kaum noch einen Tag in Deutschland finden, in dem es nicht irgendein Angriff auf eine Kopftuchträgerin gibt, ein Angriff auf einen Moslem auf der Straße. Wir haben zahlreiche Vorfälle, wo wirklich Erschreckendes passiert ist. Ich will Ihnen dazu ein vielleicht sehr aktuelles Beispiel nennen. Es gibt eine Museumsausstellung in Münster und dort wurde ein großes Werbeplakat aufgestellt. Es ging um eine Ausstellung über die Religionen und es gehört, in diesem Museum sollte die muslimischen Lebenswelten in Deutschland dargestellt werden. Und da auf dem Plakat waren dann vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, eine Frau mit Kopftuch, eine Frau ohne Kopftuch. Und diese Frau ohne Kopftuch, obwohl das ein Riesenplakat war und direkt auch auf dieses Museum hinwies, die Frau ohne Kopftuch wurde rausgeschnitten, von wem auch immer, die Polizei ermittelt. Und die Museumsleiterin war schockiert. Das kam in den westfälischen Nachrichten am 19.07. Also es ist erst 3 Tage her. Solche Meldungen gibt es wirklich zuhauf. Wenn wir dann ein bisschen das Ganze von dieser kleineren Ebene der Einzelnen höher bringen, dann sehen wir am wiederum 19.07. hat die Tageszeitung, also die Taz, das ist eine doch sehr bekannte Zeitung in Deutschland, ein Artikel gebracht, der hieß Kriminalisierung von Musliminnen unter Verdacht. Und ich lege es mal nur den Untertitel vor. Die Untertitel heißt, Zitat, die Kriminalisierung der muslimischen Zivilgesellschaft schreitet voran. Zu oft wird der Grundsatz der Unschuldvermutung ins Gegenteil verkehrt. Zitat Ende. Und dann wird auf sehr, sehr viele Beispiele eingegangen. Und das ist die aktuelle Realität, die wir hier in Deutschland sehen, dass Muslime nicht etwa irgendeine Schuld nachgewiesen werden muss, sondern Muslime müssen immer wieder ihre Unschuld beweisen, insbesondere wenn sie zum Beispiel Kopftuchträgerin sind. Allein die Tatsache, dass sie ein Kopftuch tragen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie ihren Körper nicht offen zur Schau stellen, gerade jetzt im Sommer, fällt das natürlich hier in Deutschland auf, wird als neues Hassobjekt und Sündenbock missbraucht. Und das hat schon verheerende Folgen. Hinzu kommt eine globale Situation, die wir wirklich auch mit ansprechen müssen. In dieser globalen Situation ist der Westen, wie man ihn kennt, die westliche Welt, auf einem immer deutlich werdenden, absteigenden Ast. Wir haben in Deutschland zwar zwei dominierende Nachrichten in letzter Zeit. Das eine war Corona, abgelöst von dem Ukraine-Krieg. Aber auch in diesem Zusammenhang passieren dann Dinge, die auf die Muslime hier zurückfallen. Ich will nur als ein Beispiel, das mag Sie jetzt vielleicht überraschen, aber als ein Beispiel den Astana-Prozess nennen. Erst vor wenigen Tagen haben sich in Teheran die drei Präsidenten Russlands, der Islamischen Republik Iran und der Türkei getroffen. Und der Westen war völlig außen vor. Und da wurde unter anderem über die Zukunft von Syrien gesprochen, über die Situation des Terrorismus in der Region, aber sicherlich auch über den Ukraine-Krieg, auch wenn wir darüber relativ wenig gehört haben. Und dieses neue Aufstreben der Länder, in denen muslimische Länder, und zwar keine unbedeutenden, entscheidend beteiligt sind, in diesem Fall ja nicht unbedeutend Islamische Republik Iran, nicht unbedeutend Türkei, beides wirtschaftlich aufstrebende Länder, die, wenn sie sich zusammenschließen, die, wenn sie Kompromisse schließen, die, wenn sie immer mehr die islamische Einheit fördern, zu einer echten Macht in der Region werden könnten. All das führt zu Ängsten hier in der westlichen Welt und das müssen dann die Muslime im Land ausbaden. Wir sehen das bei jeder nur denkbaren Situation hier. Es kann sein, dass das bei einem Begräbnis ist. Immer mehr Muslime lassen sich hier begraben. Es kann sein, dass die Moscheen beschmiert werden, Köpfe von Schweinen vor die Moscheen gelegt werden. Unsere kopftuchtragenden Schwestern werden angespuckt. Teilweise werden ihnen die Kopftücher vom Kopf gerissen. Also es ist schon eine Situation, die zumindest nachdenkenswert erscheint für viele hier. Und ich sehe es und beobachte es auch in den Gemeinden. Lassen Sie mich das noch kurz sagen. Viele, viele Muslime, besonders die Hochqualifizierten, spielen mit dem Gedanken auszuwandern.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran. Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bestimmt erinnern Sie sich, wie wir letzte Woche über die ethnische Vielfalt, die Geografie, Geschichte und das Handwerk in der Provinz Nordchorasan gesprochen haben. Heute besuchen wir die Stadt Bujnut, das Zentrum der Provinz mit vielen historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten. Das Zentrum von Nordchorasan, die Stadt Bujnut, liegt im Nordosten Irans und im Süden der Gebirgskette Kopedagh und im Osten der Gebirgskette Aladagh und im Norden des Alborz-Gebirges. Die Stadt liegt 1070 Meter über dem Meeresspiegel von Teheran, ist sie 821 Kilometer entfernt. In alten Schriften wurde die Stadt Bosanjurd genannt, die arabisierte Form von Bijangurd. Heute wird sie schließlich Bujnut ausgesprochen. Im Nordwesten von Bujnut befindet sich ein alter Hügel, der sehr alte Werke der historischen Stadt Bijangurd in sich birgt. Der Hügel ist bekannt als Bijanjurd. Die Geschichte von Bujnut bzw. Bijangurd geht auf die Zeit der Sassaniden zurück. Nach dem Erscheinen des Islams war sie Heimatsort von zahlreichen Mystikern, Wissenschaftlern und Nachfahren des Propheten. Mit den vielen Dörfern in den kühlen Erholungsorten um die Stadt zählt die Region zu attraktiven Touristenzielen in Iran. Über 600 historische Werke und archäologisch bedeutende Gebiete sind in Nordchorasan verzeichnet worden. Unter anderem die Stadt Belghis in Esfaroyen, das Spiegelhaus und das Mofram-Mofacham-Gebäude in Bujnut, der Feuertempel Ispaku in Moneh und Samarqand, die Zitadelle Jalaluddin Jojarm und der Arg oder Norderi-Hügel in Shirvan. Diesen reihen sich noch zahlreiche Wallfahrtsorte und religiöse Stätten hinzu, wie zum Beispiel das Grabmal von Sultan Sayyid Abbas, Nachfahre eines Unfehlbaren in Bojnurd, Khaja Ali ibn Mazyar in Jojarm, Imamzade Hamza Reza Shirvan und Imamzade Ahmad ibn Musa in Esfarayen. Wir schauen uns einige dieser Werke näher an. Das Steingebäude Ispaku ist im iranischen Denkmalschutz aufgenommen worden. Unter anderen historischen Gebäuden in Bojnurd nimmt dieses einen besonderen Stellenwert an. Es stammt aus der Zeit der Sassaniden. Als Baumaterial wurden Steine und Mörtel benutzt. Es handelt sich bei dem Steingebäude um einen Eiwan im östlichen Flügel mit einem Bogendach und einem eckigen Zimmer. Was die Benutzung angeht, gehen die Ansichten auseinander. Manche Experten glauben, es handle sich um einen Feuertempel, die Einheimischen kennen es jedoch als Ispaku-Kirche. Der Ispaku-Feuertempel liegt 100 Kilometer westlich von Bojnurd und in der Nähe der Verbindungsstraße zwischen Bojnurd und der Provinz Golestan. Das Spiegelhaus Mofram ist ein hohes und würdevolles Gebäude im Norden der Stadt Bojnurd mit hohem historischem Wert. Eigentümer war Yar Mohammad Khan Shadlu, Feldherr Mofram, ein Feldherr aus Ende der Qajar-Dynastie. Die Innendekoration ist eine Zusammensetzung von bunten Kacheln mit Spiegeln und Kacheln, die im Gebäudeinneren eingesetzt wurden. Der Grundriss ist ein Rechteck, 10x18 Meter. Das Gebäude hat 2 Stockwerke und etwa 10 Meter Höhe. Insgesamt verfügt es über 9 Zimmer. Eines der Zimmer im Obergeschoss ist ein 3x8 Meter großer Saal. Wände und Decke sind mit Spiegelmustern verziert. Das einzigartige Gebäude der Nasreddin-Schah-Zeit im Norden Chorasans befand sich früher inmitten eines großen Gartens. Neben weiteren Gebäuden wie das Mofram-Mofaram-Gebäude, einem Eingangstor-Bassin, Fontänen und einem Gebäude mit Spitzdach bildete das Areal die Mofram-Mofaram-Residenz. Das Spitzdachgebäude wurde bei einem schweren Erdbeben in Bojnurd zerstört. Heute sind nur das Spiegelhaus und das Mofram-Gebäude erhalten geblieben. Das Spiegelhaus wurde unter nationalem Denkmalschutz gestellt. Seit 2000 wird es als Museum für handschriftliche Dokumente und Schriften benutzt. Das Mofram-Gebäude stammt ebenfalls aus der Zeit der Qajaren. Anfang 1300 im Mondkalender wurde es auf Befehl des Feldherrn Mofram als Residenz seiner Familie gebaut. Es verfügt über 34 Zimmer mit 2 großen Sälen. Die Vorderseite liegt nach Süden gerichtet und ist vollständig mit bunten und regelmäßigen Kacheln in verschiedenen Mensch-, Tier-, Ranken-, Arabesken- und Geometriemustern verziert. Ziegel und Gips sind das Hauptbaumaterial. Jedes Stockwerk verfügt über 2 Iwane, jeweils nördlich und südlich. Das gesamte Gebäude ist überzogen mit karoförmigen und bunten Kacheln in verschiedenen Größen, in Türkis, Gelb, Rosa, Lila, Weiß, Grün, Rot und Schwarz. Die Säulen weisen besondere Muster und Entwürfe auf. Die Fassade stellt Bilder von zwei beflügelten Engeln, menschliche Gesichter, Blumen, Pflanzen und Vögel, die Natur und geometrische Muster des 13. Jahrhunderts im Mondkalender dar. Nach einer Renovierung und Generalüberholung wurde das Gebäude umgebaut ins große archäologische und anthropologische Museum. Die Georgia-Gebetsstätte im Stadtzentrum von Bojnut befindet sich in der Altstadt und stammt ebenfalls aus der Zeit der Katscharen, so gegen ihren Verfall. Laut einer Tafelinschrift wurde sie 1325 im Mondkalender gebaut. Die Gebetsstätte stellt ein Beispiel für traditionelle Architektur dar, mit einem Zentralhof, der eine introvertierte Architektur impliziert. Alle Türen, Fenster und Lichtschächte öffnen sich zum Innenhof. Der Stil ist typisch für trockene Wüstenregionen, aber nicht für Bojnut. Der Grundriss bildet ein Rechteck. In den östlichen und westlichen Flügeln gibt es jeweils zwei Stockwerke. Die Grundfläche beträgt insgesamt 600 Quadratmeter. Man gelangt über einen Gang in den Innenhof. Zwei Treppen im nordöstlichen und südwestlichen Teil führen in die oberen Stockwerke. Das Gebäude ist in verschiedenen Teilen mit Ziegelarbeiten, Stuckarbeiten, Mugalnas-Arbeiten und Schrifttafeln verziert. Die alte Zitadelle Belres in Esfaroyen ist als Stadt Belres bekannt. Sie ist das größte Bauwerk aus Lehmziegel in Iran nach der Zitadelle von Bam. Sie befand sich als wichtige Station an der bekannten Seidenstraße. Belres liegt 3 Kilometer südöstlich von Esfaroyen und zieht als archäologische Attraktion viele Besucher an. Die Tongefäße aus dieser Region stammen aus der Zeit des Safawiden. Scheinbar wurde die Stadt in dieser Zeit errichtet. Der Architekturstil ist jedoch der sassanidische. Sie besteht aus der alten Zitadelle, Stadtwall und die Wohnhäuser. Insgesamt wurden 29 Türme mit verschiedenen Höhen gebaut. Die Stadt wurde noch während der Safawiden verlassen und nach Esfaroyen umgesiedelt. Das Gebäude aus den Anfangszeiten des Islam befindet sich heute unter Denkmalschutz. Wie wir in der vergangenen Woche darauf hingewiesen haben, verfügt Nord-Khorasan über eine erstaunlich natürliche Vielfalt. Weitläufige Wälder, das Naturschutzgebiet Rurhud in den Städten Morne und Samarran, der Nationalpark Soluk und Sarigul in Esfaroyen, das Naturschutzgebiet Galil Sarani in Shirvan und der Naturtierpark Miandasht in Jorjam sind Beispiele der Naturlandschaft. Das Naturschutzgebiet Rurhud befindet sich am äußersten östlichen Rand der Kaspischen Wälder. 1982 wurde das Gebiet vom Golestan-Nationalpark getrennt und zum Naturschutzgebiet erklärt. Rurhud umfasst 43.000 Hektar unberührte Naturlandschaft in Nord-Khorasan. Es liegt 1.000 bis 2.700 Meter über dem Meeresspiegel. Die Durchschnittstemperatur liegt um die 9 Grad Celsius, der jährliche Niederschlag bei 660 Milliliter. Daher zählt das Gebiet klimatisch zur mediterranen und halbfeuchten Klimazone. Weitere Naturerscheinungen sind die hohen Berggipfel, die Gletscher, die über das ganze Jahr vorhanden sind, große Felsen, Täler, zahlreiche Wasserfälle, weite Weidenländer, Wälder und Wiesen, große und kleine Höhlen, unzählige Quellen und die abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt, die jedes Naturliebhaberherz höher schlagen lässt. Nächste Woche setzen wir unsere Reise fort. Bis dahin, auf Wiederhören!
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Sinan Sarlak mit dem Titel Setore, das heißt Stern.
کهکشان ها ز سینه باه آتشینی فراز ایوان آسمان ها چه طرف بزمی چه سرزمینی ندید چشمی به دل نوا نسازی که چشمه آفتاب تابد ز چشمه همچون تو بیقرینی به دل نوازی نه دل ستانی راشنایی سارینم زبانی به هم نواینم نشینی نه روی شادی ز دوستانم نه چشم مهری ز آسمانم ز هر ستاره به دست جانم بشود هر دم قمی کمی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, wir möchten unseren heutigen Beitrag mit Worten von Imam Sajjad alaihi salam beginnen. Er sagt, das Recht deines Kindes besteht darin, dass du dir bewusst bist, dass es von dir kommt. Imam Sajjad weist darauf hin, dass Gutes und Schlechtes im Leben des Kindes auf die Eltern zurückgeführt wird und sagt daher weiter, daher bist du, weil du sein Fürsorger bist, für seine richtige Erziehung verantwortlich, ebenso dafür, ihm gute Sitten beizubringen und ihm den Weg zur Erkenntnis über Gott, den Einzigen, zu weisen und ihm beim Gottgehorsam zu helfen. Wenn du diese Aufgabe erfüllst, wirst du Lohn erhalten, und wenn du sie vernachlässigst, wirst du Bestrafung erfahren. So setze dich hinsichtlich des weltlichen Lebens auf eine Weise ein, als ob du ein Kunstwerk schaffen würdest und es schön verzierst, und was das jenseitige Leben betrifft, so bemühe dich auf eine Weise, dass du nicht von deinem Herrn beschämt den Kopf senken musst. Wir werden, wie Sie anhand der Worte Imam Sajjads richtig vermutet haben, heute über das Recht eines Kindes gegenüber seinen Eltern sprechen. Imam Sajjad weist hinsichtlich dieses äußerst wichtigen Rechtes auf Punkte hin, die das Gemeinschaftsleben und die Gefühle betreffen und die Wichtigkeit der Beachtung unserer Kinder hervorhebt. Hinsichtlich der Gefühle macht der Imam darauf aufmerksam, dass Kinder ein Teil ihrer Eltern sind. Eltern empfinden, wenn ihnen diese Beziehung zum Kind voll bewusst ist, auf ganz natürliche Weise Liebe zu den Kindern. Imam Sajjad lenkt die Liebe der Eltern zu ihren Kindern in eine bestimmte Richtung und sagt, dass es ein Recht der Kinder ist, von ihren Eltern eine gesunde Erziehung zu erfahren und dass die Eltern ihnen gute Sitten beibringen müssen. Von der Erziehung hängt das Wohl oder Unheil der Menschen ab. Durch die gesunde Erziehung kann die Saat des Wissens, des Glaubens und der Ethik in der Gesellschaft gestreut werden und können das innere Potenzial und die geistigen und emotionalen Kräfte des Menschen sich entfalten. Die Liebe ist die wichtigste Erziehungsgrundlage. In der islamischen Lehre wurde viel über die liebevolle Behandlung unserer Kinder gesagt. In vielen Überlieferungen wird betont, dass wir unseren Kindern zeigen sollen, dass wir sie lieben. Wir sollen ihnen Zärtlichkeit geben und ihnen Gutes tun. Auch die Wissenschaft bezeugt die positive Wirkung eines solchen Verhaltens. Erziehungspsychologen sind der Überzeugung, dass es in der Kindheit und danach Wirkungen und Folgen für die Menschen hat, ob sie elterliche Liebe erfahren oder die Eltern oder ein Elternteil ihnen keine Liebe gegeben haben. Bei Hinterfragung der Gründe von Kriminaltaten sehen wir, dass viele Täter nicht genug Liebe als Kind erfahren haben, unter anderem, weil ihnen ein Elternteil oder beide Eltern fehlten. Die Gottesfreunde haben Liebe und Güte zum Ausgangspunkt ihrer Lehre gemacht. Liebevolles Verhalten war für sie wie ein Lebenselixier, weil sie die seelischen Probleme des Menschen beseitigen hilft. Der Prophet Gottes hat nicht nur gesagt, dass wir die Älteren respektvoll behandeln und ehren sollen, sondern auch, sei zu den Jüngeren liebevoll. Thank you.
Imam Sajjad rührt an die Gefühle eines Vaters und erinnert daran, dass sein Vater die Rechte seines Kindes erfüllen muss. Auch daher sagt er, wisse, dass ein Kind von dir ist. Es ist möglich, dass bei einigen wenigen die Liebe zum Kind schwach ist, aber vorhanden ist sie in jedem Menschen. Durch den Gedanken, dass unser Kind Teil von uns ist, wird die Liebe zu ihm gestärkt. Jeder Mensch ist empfindlich, wenn es um seine Anerkennung durch andere geht. Er bekämpft Faktoren, die irgendwie seine Gültigkeit in den Augen der anderen in Frage stellt. Keine Mutter und kein Vater kann die Zugehörigkeit ihres Kindes zu ihnen leugnen und gleichgültig ihrem Schicksal gegenüberstehen. Sie sollten durch liebevolle Bemühungen rechtschaffene Kinder großziehen, die gute Sitten besitzen, wertvoll für die Gesellschaft sind und ihnen zur Ehre gereichen. Der Prophet Gottes betet für solche Eltern und sagt, Gott schicke einem Vater seinen Segen, der sein Kind gut erzieht und ihm gute Sitten beibringt und es auf den Weg des Guten führt. In seinen Ausführungen regt Imam Sajjad auch die Verantwortungsbereitschaft der Eltern an. In seinen Augen ist ein Kind ein göttliches Geschenk und ein Segen, wobei der Mensch für alle Segensgaben, die ihm Gott geschickt hat, auch Pflichten zu erfüllen hat. Der Imam erinnert an den Tag, an dem der Mensch vor das jüngste Gericht tritt und über seine Taten abgerechnet wird. Er mahnt ihn darauf zu achten, dass nicht zu wenig auf der Waagschale des Guten liegen darf und der Mensch deshalb seine Aufgaben gut erfüllen soll. Eine Aufgabe der Eltern liegt darin, ihr Kind auf den Weg des Ein-Gott-Glaubens und der monotheistischen Lehre zu führen, durch die es zu Wohl und zu wahrem Glück findet. Es leuchtet ein, dass Gott auch den Eltern aufgrund dieser Bemühungen Gunst erweisen wird und Segen zuteil werden lässt. Imam Sajjad fasst die Rechte des Kindes gegenüber den Eltern wie folgt zusammen. Die Eltern haben das Recht, die Kinder zu verwalten. Sie müssen es richtig erziehen und es gute Sitten lehren. Sie müssen es auf den Weg Gottes lenken und ihm helfen, seine religiösen Pflichten zu erfüllen. Dann haben sie eine schöne Spur von sich auf der Welt hinterlassen.
Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.